Also die Überschrift lautet, die legst du da unten, ohne eine gründliche Rentenreform wird es kein würdevolles Leben im Alter geben. Das ist eigentlich ein selbstverständliches Ziel und sollte eigentlich auch selbstverständlich sein. Nur wenn man die Rentensituation in Deutschland mal bildlich darstellen wollte, dann müsste man so ein Bild entwerfen, aber es ist ja schon da. Wenn ihr links oben, ne, das ist das Bild, das wir also unerträglich häufig im öffentlichen Leben sehen. Und typisch ist auch an der Situation, nicht nur, aber überwiegend, dass es eben weiblich ist, dieses Problem der Armut, der Altersarmut. Das ist hier eine junge Kollegin, die guckt symbolisch in ihre Zukunft und fragt ganz erschrocken, meine Zukunft? Und dann sagt sie schon, so niemals. Da müssen wir aber viele hinbekommen. Meine Zukunft, kann man sagen, das ist nicht zwangsläufig, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es so kommt, wächst von Jahr zu Jahr für die jungen Leute. Insofern, also ist das, glaube ich, wirklich eine ganz gute Umschreibung. Dass ihre Zukunft so aussieht, wie sie es eben gesehen hat und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass sie so kommt, sieht man hieran, das sind, ist eine Darstellung von Zahlen der Bundesregierung. Und zwar des Rentenversicherungsberichtes 2020, 2021. Und da sieht man, wie sehr die Renten von der allgemeinen Einkommensentwicklung abgekoppelt werden. Also muss man sagen, weiter abgekoppelt werden. Das ist bis jetzt schon passiert, die letzten Jahre. Die haben also in dem Bericht 2020 und 2021 haben sie einfach angenommen, die Löhne steigen die nächsten 15 Jahre um 49%. Ob das so kommt oder nicht, ne, das ist dann Kaffeesatzleserei, aber sie haben das erstmal gesagt. Und zu dieser Modellbetrachtung haben sie dann ausgerechnet, wie sehr die Renten dazu steigen. Und die steigen nicht um 49%, sondern nur um 36%. Und das heißt, innerhalb von 15 Jahren wird die Kluft oder die Schere um weitere 14% aufreißen. Und das sind Zahlen der Bundesregierung. Die kann man aus diesen Berichten rausnehmen. Und wenn man das grafisch darstellt, ihre Daten, sieht es so aus. Also, das ist die Zukunftsaussicht, die zu erwarten ist. So. Neben den zahlreichen Verschlechterungen in den 90er Jahren, die ich nicht aufzählen kann, die verschiedentlich genannt wurden, und diesem Wechsel 2001, diesem Paradigmenwechsel, gibt es eigentlich nur eins, es muss eine grundlegende Änderung geben. Und diese grundlegende Änderung, ja, die muss eigentlich zurückgehen, ein Stück. Also ich habe darunter geschrieben, notwendig ist ein Reset. Das wissen die Techniker unter uns, unter euch. Also wenn ein technisches System aus dem Ruder läuft und nicht mehr sozusagen zu reparieren ist, dann macht man ein Reset. Dann geht man zurück auf eine Ausgangssituation und versucht dann, das System wieder neu hochzufahren. Und so ein Vorgang muss mit den Renten passieren. So, und jetzt haben wir einfach gesagt, also von Rentenzukunft, dieser Initiative und dem Verein, Renten wir in Österreich jetzt. Also nebenbei haben wir schon sehr überzeugende Argumente gehört eben, bin ich. Und sind ja auch in dem, auf den Plakaten oder auf dem Flugblatt gut gegeneinander gestellt, diese Verhältnisse. Aber warum gerade Österreich? Österreich hat ein Rentensystem, wenn wir uns das angucken, können wir auch sagen, da gucken wir in ein Spiegelbild unserer Renten vor 1990. Also so ein ähnliches System, was Josef beschrieben hat mit den Anwartschaften, die bei in Österreich 1,78% sind pro Jahr. Das hatten wir hier in Deutschland bis 1990. Da waren es nur 1,5%, nicht 1,78%. Und das war der große Vorteil, dass diese Anwartschaften nicht mehr so berechnet wurden wie ab 1990 oder 2001, 2004 mit dieser Formel, die ich gezeigt habe, hochmanipulativ dass diese Anwartschaften einfach runtergerechnet wurden. Ja, gesetzlich runtergerechnet wurden und damit Altersarmut tatsächlich nicht nur provozierten, sondern gesetzmäßig erzeugten. Das war von 1990 anders und ist da geändert worden. Und in Österreich gibt es das einfach. Und diese anderen drei Argumente sind einfach, die habt ihr gehört, einfach nur nochmal dargelegt, garantiertes Leistungsniveau auf ausreichender Höhe, starke Elemente der Mindestsicherung und eine Pensionsharmonisierung. Wir würden dazu sagen, erwerbstätigen Versicherung, wo alle Erwerbstätigen in einer Versicherung sind. Und die überzeugenden Ergebnisse haben wir nun wirklich eben gut sehen können. Das ist ein Bild, welche Bedeutung hat das, dass man feste Leistungszusagen hat. Angenommen, ich habe ein Nettoeinkommen von 2.000 Euro, also jetzt gerechnet mit heutigem Stand und in Zukunft in der Vergangenheit 2.000 Euro als Einkommensniveau netto. Dann bekommen die Rentner und Rentnerinnen in Österreich 1.742 Euro von den vorher verdienten im Arbeitsleben 2.000 Euro. 1.742 Euro. In Deutschland bekommen die zurzeit ungefähr 1.200 Euro. Das ist der Unterschied, den man hier sieht. Also wenn sie vorher 2.000 Euro im Arbeitsleben hatten. Und das wird weiter runtergehen, bis hierhin. Das hat die OECD ausgerechnet, bis dahin wird es also gut 1.000 Euro haben. Also eine glatte Halbierung. Das ist dann, kann es nicht anders sagen, eine Schwindsucht, eine Rentenschwindsucht. Und man kann mit Fug und Recht behaupten, das ist eine deutsche Krankheit, weil in keinem System, in Europa zumindest, ist diese Schwindsucht oder dieser Abfall des Niveaus derartig drastisch über uns und derartig geplant auch, muss man sagen. So, jetzt kann man natürlich nochmal gucken, Österreich, gut, okay, aber gibt es da auch anderes, als wäre über den Tellerrand geguckt in ein anderes Land? Wenn wir aber in unser eigenes Land gucken, dann sehen wir, dass ähnliche Prinzipien, also dieser garantierten Leistung, auch anderswo existieren. Nämlich bei den Beamten, hat Werner erläutert, bei den Politikern. Ne, die haben ja alle, oh, ich lerne das nicht mehr heute. Die haben alle Steigerung der Anwartschaft pro Jahr. In Österreich 1,78, die Beamten 1,79, im Bundestag 2,5% und im Landtag Schleswig-Holstein, da komme ich gleich noch drauf, 1,5%. Und das gelb hinterleuchtete, das ist die momentane Situation, 1% Rentenanwartschaft. Und ihr seht die Differenz zu den anderen. Und gleichzeitig ist auch klar, wir wissen das, diese 1% bleiben nicht stehen, sondern die werden weitergehen in Richtung 0,9% oder noch tiefer. Ja? Und bei 0,9 seht ihr, das ist eine glatte Halbierung, es ist auch eine tatsächliche Halbierung zu Österreich und zu den Beamten. So, und jetzt ist unser Reformvorschlag. Wir sind mal so bescheiden, wenn man das so vergleicht hier oben, wir sind mal so bescheiden wie die Parlamentarier in Schleswig-Holstein. Wir sagen auch, wir wollen 1,5% Anwartschaft. Das würde dazu führen, dass wir ein Brutto-Rentenniveau von 67,5% hätten. Und das wäre bei einem Durchschnittslohn, einem Durchschnittsverdiener, nachher 80% netto. Das ist unser Vorschlag. Bitte? Ja, das ist tatsächlich fast international normiert, diese 45 Jahre. Also es gibt da andere. So, das nochmal wiederholt, dass es keine Erfindung ist, sondern von 1957 bis 1990 galt das als Gesetz. Hier, 1,5% des Bruttoeinkommens. Und da wurde der Durchschnitt der letzten drei Jahre als sozusagen der Referenzwert, zu dem die 1,5% gerechnet wurden, zugrunde gelegt. Ich habe das jetzt nochmal angeführt, weil wir sowohl SPD als auch Gewerkschafter hier haben. Die SPD hat 1957 gefordert, 1,8% des Bruttoeinkommens, nicht 1,5%, und lagen damit auf der Höhe der Beamten nebenbei. Ja. Der DGB hatte damals, also 1956, auf dem Gewerkschaftstag gefordert, 30% nach 10 Jahren und danach 1,5% pro Jahr, ne, als Forderung. Das waren Positionen SPD-Gewerkschaften. Und jetzt sieht man mal, wo wir heute angekommen sind. Gesetz 1,0%, 1,5, 1,0. Mit der Aussicht, dass 2060 oder 2065 0,9 da in etwa stehen. Die SPD, 1,8 hier, geht runter auf 1,0 und sagt dann aber dauerhaft, das soll nicht mehr absinken, sondern soll da bleiben, wo es jetzt ist. Und der DGB, mutig wie er ist, 1,05%. Ja, das ist leider so, das ist keine Übertreibung. Und das zeigt nur, also das ist die 50% Rentenniveau, die der DGB fordert. Da sage ich aber auch dazu, das ist heftig diskutiert und umstritten in den Gewerkschaften. Ja, da gibt es Gewerkschaftstagsbeschlüsse, die sind jetzt eine ganze Ecke drüber, aber noch nicht ausreichend. So, das ist das, und dann haben wir eben gesagt, und das wiederhole ich dann gern nochmal, diese drei Ziele. Wir haben gesagt, also es gibt mindestens 20, 30 Gesetze, die man wieder zurückändern müsste oder man neue setzen müsste. Wir haben gesagt, es gibt drei Basiselemente. Man kann wirklich sagen, Säulen im guten Sinne. Also nicht so wie diese drei Säulen, die uns da sonst verkauft werden. Nämlich die erste wäre, den Lebensstandard im Alter zu erhalten. Und dafür braucht man eine Garantie, um das überhaupt hinzubekommen, dass die Renten mindestens 75%, ne, für Niedrigverdiener mehr und für Höherverdienende können die 75% reichen, also insgesamt mindestens 75% betragen. Und das würde möglich sein, das zu erreichen, indem diese Rentenanwartschaft von 1,5% genommen werden. Der zweite wesentliche Punkt, also wirklich auch als Säule gemeint, ist die Altersarmut verhindern und das darüber zu erreichen, dass Mindestrenten gezahlt werden, die immer über der Armutsgefährdungsschwelle liegen. Die Armutsgefährdungsschwelle, das ist also fast international normiert, 60% des mittleren Einkommens, wird Jahr für Jahr von des Staates errechnet und zurzeit sind das 1250 Euro netto, also nach Steuern und nach Sozialversicherung. Und das dritte dann eben diese Erwerbstätigenversicherung, gleiches Versorgungsrecht für alle, in der alle grundsätzlich gleich behandelt werden und in der auch zum Beispiel Beamte, Selbstständige, Politiker organisiert sind, finanziert im Umlageverfahren mit steuerlichen Zuschüssen. Ja, das ist so, das sind die drei Kernpunkte. Und darauf aufbauend, es gibt also neben diesen, was ich sagte, diesen ganz vielen Gesetzesänderungen, die zurückgefahren werden müssten oder geändert werden müssten, gibt es zwei wesentliche Baustellen noch, die also mit Sicherheit dort auch vorrangig haben. Das eine ist dieses Pension Gap, also zwischen den Rentenmännern und Frauen, dass das ähnlich ist wie in Österreich, was wir in Österreich gesehen haben von den Abständen her, dass das also auch in der Rentengesetzgebung anders behandelt werden muss oder viel, viel stärker behandelt werden muss. Und das Zweite ist, dass wir diese sogenannte Care-Arbeit, nennt man sie, glaube ich, also diese unbezahlte, aber wichtige und auch gesellschaftlich wichtige Arbeit, also Kindererziehung, Kinderbetreuung, Pflegearbeit der Familienangehörigen, dass das also auch mit Rentenanwartschaften versehen wird. Ja, also diese beiden Punkte sind mit Sicherheit auch Kernelemente, die das ergänzen müssten. Aber ansonsten muss ich mir das ersparen, diese vielen Gesetze, die unsäglich sind, also auch gehässig sind, zu benennen, die da eine Rolle spielen. Jetzt kostet das ganze Geld, ist klar. Und Josef hat gesagt, gute Sozialsysteme kosten Geld. Nee, Sozialsysteme kosten Geld. Und gute Sozialsysteme kosten mehr Geld. Ist doch klar. So, und dann kommt eine Zahl. Ulrike ist da mal sehr erschrocken. Ne, Ulrike? Oh, 190 Milliarden. Das ist schon mal 190 Milliarden würde es kosten, die Rentenreform, die ich eben benannt habe, unser Vorschlag, und die Babyboomer-Jahrgänge zu finanzieren. Und zwar im Jahr 2040. Ne? Also große Zahlen muss man immer relativieren. Die 190 müssen natürlich geguckt werden zu dem, was wird denn im Land erwirtschaftet, diese fast 4 Billionen Euro Bruttoinlandsprodukt, dazu diese Zahl. Und dann den Zeitraum. Wenn man also dort 15 oder 16, 17 Jahre nimmt, dann reduziert sich die Steigerung dieses Betrages, also jährliche Rate, eben auch um diesen Betrag. Dann sind es 11, 12 Milliarden im Jahr. Und das auf die Wirtschaftsleistung bezogen, will damit nur andeuten, damit reduzieren sich solche Schreckbeträge. Ja, also die neoliberalen Wissenschaftler, ob Rürup oder Börsch-Zupan oder Werding, die arbeiten gerne mit diesen großen Zahlen und verschweigen, aber das ist ja sozusagen eine Erwartung, die in 20 Jahren dann so einkommt, sondern suggerieren, das müsste jetzt bezahlt werden, wenn nicht heute, dann morgen. Und das ist falsch. Ja? Überhaupt die neoliberale Wirtschaftslehre Zeit überhaupt gar nicht kennt. Die haben keine Zeitachsen. Das ist immer jetzt und sofort gerechnet. Und das machen die auch gerne. Die Zeit ist ein wichtiger Faktor. So, jetzt wollte ich also nur kurz erwähnen, diese Babyboomer-Geschichte, die wir heute Frühnachmittag hatten, würden natürlich mehr Kosten auslösen. Wenn man das über die ganze Zeit nimmt, und das sind Daten, Bevölkerungsvorausberechnung und Rentenversicherungsdaten, dann würde man mit den jährlichen Mehrkosten kommen, also hier zum Beispiel 2024 hohen 2,5 Milliarden ungefähr, im 2025 eine Milliarde, also es sind lächerliche Beträge, die sich natürlich aufsummieren. Am Ende, wenn man diese ganzen zusammenrechnet, werden das hier 47 Milliarden Euro. Ne? Aber das sind 15 Jahre. Und danach, nach 2038, werden die Kosten der Rentenversicherung wieder sinken, weil dann dieser Babyboomer durch ist und auch die ersten... Was war? Ach so, die Babyboomer. Ja. Ja, manchmal macht man Witze, wa? Gut, also das dann, ja, aber tatsächlich durch heißt, da sterben die ersten Renten. Die, ne? So, das, ja, okay, gut. Nur um das mal anzudeuten, dass es durchaus beherrschbare Größen sind. Also diese eine im Maximum sind es hier eben diese noch nicht mal 6 Milliarden in einem Jahr. Und wovon reden die bei der Aktienrente? Aber gut, wir machen weiter. Das Zweite, also was wirklich also den ganzen, die ganze Problematik entspannt, ist die Produktivitätsentwicklung. Die findet nirgendwo als Argument statt. Und das heißt, Produktivitätsentwicklung heißt, dass natürlich in einer Zeiteinheit immer mehr hergestellt wird oder immer mehr Dienstleistungen erstellt werden, Digitalisierung, pipapo. Also das ist so. Und seit Menschen existieren, gibt es eine Produktivitätsentwicklung. Ja? Und diese Produktivitätsentwicklung jetzt auf das moderne Leben mal übertragen heißt, wenn eine Produktivität in einem Land steigt, also zum Beispiel wird das immer ausgerechnet auch von den Staates, die Produktivität steigt um 1,5% je Arbeitsstunde statistisch, dann sind es tatsächlich 1,5% mehr. Wenn man die Inflation spielt da keine Rolle, die wird einfach neutralisiert, sondern 1,5% mehr an Leistung. Das heißt auch, wenn man das also jetzt wirklich sehr primitiv übersetzt in Lebensstandard, der darüber gesteigert werden kann. Und wenn man jetzt mal sagt, das sagt die Bundesregierung auch, durchschnittliche Produktivitätssteigerung pro Jahr von 1,5%. Und man sagt einfach, liebe Leute, abhängig Beschäftigte, Lohnempfänger, von den 1,5%, die ihr hoffentlich erkämpft, weil die Produktivität so gestiegen ist, gebt ihr nur 0,1 oder 0,2% ab. Ja, dann kommt am Ende eine Lohnerhöhung raus von 1,3% statt 1,5. Und wenn man das Jahr für Jahr macht, dann kommt da sowas raus. Also nur die unteren Zahlen. Ne? Also wenn ich mit dem jetzigen Beitragssatz von 18,6% rechne, dann habe ich, wenn die Produktivität und damit die Lohnerhöhung 1,5% sind, von dem Lohn, der jetzt 3.500 Euro beträgt, 4.508 Euro, von denen ich aber immer einen gleichmäßigen Betrag oder Anteil abgeben muss, sodass ich dann nach Abzug des Rentenversicherungsbeitrags der Lohn von 3.175 auf 4.089 sozusagen erhöht. Daneben ist jetzt dargestellt, einfach mal modellmäßig gerechnet, ich gebe 0,2% von meinem Lohn ab, kriege also nur 1,3%, dann würde ich, wenn das so passiert, ja immer mehr Rentenversicherungsbeitrag aufbauen, der am Ende 2040 bei 25,2% liegt, statt 18,6. Also enorm mehr Abzüge, aber das, was ich netto rausbekomme, also nach den Abzügen der Rentenversicherung, wären immer noch 766 Euro mehr, also 24%. Und hier wären es, wenn nichts passiert, 914 Euro, 28%. Also es wäre hier ein Rückgang sozusagen um 5%, wenn dieser Versicherungsbeitrag auf 25% steigt. Ne? Und wenn ich diese Differenz nehme, 18,6 zu 25,2, dann sind es 6,6%. Und wenn ich das jetzt wieder umrechne in, was bringt es denn 6,6% mehr Rentenversicherungsbeitrag an Mehreinnahmen für die Rentenversicherung, dann sind es etwa 120 Milliarden Euro. Ja? So, und wenn man das alles kontinuierlich sieht über die Jahre, dann will ich nur sagen, diese 190 Milliarden klingen riesig groß, aber sie relativieren sich, wenn man da genau rechnet und das über die Zeitachse betrachtet. So, damit will ich nur ein Stück sagen, also diese ganzen Behauptungen, die Rentenversicherung geht pleite, sie muss Konkurs anmelden, das wird überlastet, die Jungen werden ausgebeutet, es hat keine Basis. Und die Zahlen, die ich vorher gezeigt habe, die hier, ja, die findet ihr nirgendwo. Ihr seht nur Babyboomer. Ihr hört nur das Argument, geburtenstarke Jahrgänge, die da sind, die auch kommen. Aber es wird nicht gesagt, wie viel mehr kommen denn da und wie viel mehr an Kosten erzeugen die denn da. Wenn ihr sowas findet, könnt ihr das gern mal irgendwie zumehlen oder so. Ihr findet das nicht. Und das ist ein Punkt, der uns, glaube ich, zu dem Geheimnis führt, warum passiert das alles so und warum gibt es hier keinen Widerstand. In Spanien gibt es am 28. Oktober eine große Demonstration, da werden wir gleich noch kurz drüber reden. In Frankreich gab es die Riesendemonstration, in Österreich gab es vor 20 Jahren heftige Bewegungen um die Rente und hier. Ne? Und jetzt, das ist die letzte Folie, glaube ich, nur mal so. Bitte? Ich bin über der Zeit, ja, das ist immer so, leider. Also die Vergleiche. Ja, also wir hatten das ja mit Österreich und wie das mit Deutschland und Österreich ist. Ich verlese das jetzt mal von der Liste her. Ihr seht die Zahlen alle da, nur so ist es übersichtlicher. Also in Deutschland wird die Altersversorgung 10,3% des Bruttoinlandsprodukts kosten, ja, also zur Zeit. In Österreich sind es 13,3%, 10,3, 13,3. In Frankreich sind es 14,8%, in Italien 15,4%, glatte 5% mehr, die vom Bruttoinlandsprodukt für Alter ausgegeben wird, für Altersversorgung. Dann beträgt der Beitragssatz hier in Deutschland ja 18,6%, in Österreich haben wir gehört 22,8%, in Frankreich beträgt er 27%, und in Italien 33%. Ja? Und die Anteile, die Firmen zahlen, stehen da auch. Also in Österreich sind es 55%, in Frankreich 60%, in Italien 67%. Also völlig disparitätisch. Und wenn man das hier vorschlagen würde, wird man wahrscheinlich im weißen Kittel schnell abgeführt. Und dann als letztes, in Deutschland beträgt das erwartete Nettorentenniveau 52,9%, in Österreich die gezeigten 87,4%, in Frankreich 74,4% und in Italien 81,7%. Ja. Die Zahlen, habt ihr die schon irgendwo gelesen, gesehen, gehört? Nein, die kriegt ihr auch nicht. Und das ist ein Geheimnis. Die Medien, das, was ich im ersten Beitrag gesagt habe, diese 1,2 Billionen, die Versicherung Kapitalgesellschaften in Lebensversicherungen halten, die mobilisieren Kapital oder Gelder, die in die Beeinflussung von Politikern, von Wissenschaftlern, von Medien gemacht werden. Ja, und das ist ein Grund, warum die Medien hier über sowas nicht berichten und auch über die Babyboomer gar nicht nachfragen, was kostet das denn konkret? Ey, hast doch gerade gesagt, die